Und herzlich willkommen zum Podcast Lass mal übers Leben reden. Mein Name ist Anna und ich will dich mit diesem Podcast auf eine Reise zu dir selbst mitnehmen. Viel Spaß dabei!
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute wieder im Videoformat. Das erste Mal bei mir zu Hause. Ich habe heute eine Gästin mit dabei, Angela Kittner. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja schon mal vor circa einem Jahr eine Podcast-Folge aufgenommen. Da ging es um das Zuhausegefühl, weil du dafür auch Expertin bist, wie man sich ein Zuhause schön einrichtet. Also das ist jetzt sehr oberflächlich beschrieben.
Das ist okay.
Aber wie man sich es quasi so zu Hause machen kann, damit man sich wohlfühlt, da könnt ihr natürlich gern noch reinhören. Aber heute treffen wir uns für ein anderes Thema, was mir sehr am Herzen liegt und dir auch. Und zwar bist du auch Paartherapeutin. Genau. Und hast schon viele Paare begleitet auf ihrem Weg, eine harmonische Beziehung zu führen. Und heute habe ich dich als Expertin für dieses Thema eingeladen und bin sehr gespannt. Ich habe dir vorher ein paar Fragen geschickt, die, glaube ich, gerade viele Menschen beschäftigen, vielleicht auch euch. Und über diese sprechen wir heute.
Spannende Fragen, ich habe mich schon gefreut.
Ja.
Ja, meinen Senf dazugeben zu dürfen.
Ja, Angela, erzähl doch noch mal ganz kurz gerne was zu dir. Falls die Leute dich noch nicht kennen, die jetzt zuhören, dass sie einen kurzen Einblick haben, wer du bist und was du machst.
Okay, also genau, ich bin Angela, ich bin 46 Jahre alt und mein Mann und ich, wir haben 4 Kinder, die jetzt alle erwachsen sind. Also ich habe diese ganzen Phasen, die man als Eltern, als Paar durchmacht, mit allen Auf und Abs, ganz viele schon hinter mir und jetzt bin ich in dieser spannenden Phase, wie ist das eigentlich, wenn die Kinder aus dem Haus gehen und man dann übrig bleibt? Und auf der einen Seite macht mich das gerade total stolz, dass wir eben noch da sind, mein Mann und ich, dass wir zusammen sind. Aber andererseits ist es auch ein seltsames Gefühl, weil es hat ja mal mit uns zweien angefangen und dann sind so viele Jahre die Kinder so zur Priorität geworden. Und es gab auch so Phasen, wo man sich dann so als Paar wirklich auch verlieren kann und wir dann aber irgendwie immer die Kurve gekriegt haben, beziehungsweise immer gemerkt haben, wenn das droht und dann gucken konnten, was brauchen wir als Paar, weil wir eben dann das Ziel hatten, noch zusammen zu sein. Wir wollen einfach noch zusammen sein und auch diese Phase, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, genießen. Und das ist jetzt so die Etappe, in der ich stecke, die spannend ist. Genau, das ist so zu meinem Privaten. Und ich habe, eigentlich habe ich mal als Physiotherapeutin gestartet, das hatte ich gelernt. Aber ich habe dann gemerkt, nachdem ich mit den Kindern lange Zeit zu Hause war und als Tagesmutter gearbeitet habe, da habe ich mich dann schon sehr viel mit Beziehungsthemen, mit Familienthemen so privat auseinandergesetzt und habe dann gemerkt, ich möchte nicht mehr in die Physiotherapie zurück und arbeite lieber mit angezogenen Menschen. Und dann habe ich eine private Ausbildung gemacht, knapp 5 Jahre individualpsychologische Beratung und eine systemische Paartherapieausbildung. Habe mich dann selbstständig gemacht und ja, das ist so voll mein Ding, keinen Chef zu haben, selbstständig zu sein, so arbeiten zu können, wie ich will und gleichzeitig immer auch mitzuwachsen, weil jeden Tag wachse ich ja auch in meiner Arbeit durch die Gespräche, durch das, was ich lerne. Manchmal ist auch einfach, ja, so eine Coaching-Session, höre ich mich dann manchmal Sachen sagen, die mir total gut tun, die mich total ermutigen. Und deswegen ist es, glaube ich, für mich der perfekte Job, weil ich mag es einfach, mich mit Beziehungsthemen auseinanderzusetzen und mit sich selbst und wie man das Leben und die Beziehung schöner machen kann. Und ich finde, das Zuhause-Thema, was wir das letzte Mal hatten, passt auch in die Beziehung, weil in der Beziehung auch mit meiner Partnerschaft, in meiner Partnerschaft möchte ich ja auch zu Hause sein. Ja. Und wie kann ich auch in meiner Partnerschaft so ein Zuhausegefühl haben und mich nicht permanent fragen, bin ich hier falsch eingezogen? Sollte ich ausziehen? Passt hier was nicht? Sondern sich zu Hause zu fühlen, sich nicht den Bauch einziehen zu müssen im übertragenen Sinne, sondern in seiner Beziehung, in seiner Partnerschaft sich sicher zu fühlen. Und ja, das ist unser Thema so ein bisschen heute, ne?
Ja. Du hast es schon richtig schön angeteasert jetzt. Ja. vielen Dank dafür. Mhm. Ja, spannend. Dann bist du ja auch gerade selbst persönlich in einem sehr transformierenden Prozess, kann man eigentlich sagen, oder?
Ja, transformierend hört sich für mich immer so an, als bin ich dann da fertig irgendwie. Also transformiere ich was und bin fertig. Aber ich bin gerade wieder in so eine neue Etappe eingestiegen. So. Mhm. Und ich merke, unsere Beziehung transformiert sich so ein Stück, verändert sich wieder, weil wir eben nicht mehr so krass diese Elternrolle zusammenleben und vielmehr wieder wir beide sind und überlegen, okay, ja, was machen wir dann? Wer sind wir dann, wenn wir nicht diese gemeinsame Aufgabe haben, die uns so fordert? Und da kommen auch noch mal ganz neue und andere Dinge dazu. Sag ich mal so.
Cool. Ja, das klingt sehr spannend. Mhm. Und ich glaube, viele Paare kennen wahrscheinlich diesen Punkt, wo man, vor allem wenn man gemeinsame Kinder hat und die Kinder, ich sage jetzt mal, weg sind, wo man dann plötzlich wieder neu anfangen muss, sich zu finden, sich selbst erstmal als einzelne Person wieder zu spüren fast, ne? Weil man ja sehr lange auch eine Rolle manchmal funktionieren musste. Ja. Aber da steckt ja auch eine Chance, sich wieder neu kennenzulernen auf eine andere Art und Weise oder Sachen bei sich selbst auch zu neu zu entdecken, die man vorher gar nicht mehr so wahrgenommen hat, die einem wichtig sind, was man gerne machen will.
Ich denke gerade dran, dass neulich hat ein ganz junges Paar, die überlegen gerade, ob sie Kinder wollen oder nicht. Und denen ist schon sehr krass bewusst gewesen, und das ist vielleicht auch was, was der jungen Generation sehr bewusst ist, Kinder und Familie zu gründen verändert dich. Und denen ist sehr stark bewusst, dass das dann nicht mehr so ist, wie wenn nur wir zwei da sind. Mhm. Und auch diese Unsicherheit, können wir das, schaffen wir das, wollen wir das, halten wir das aus, kriegen wir das hin. Und ich glaube, das ist vielleicht, da war ich an der Stelle, ich habe mit 21 Zwillinge bekommen. Das war nicht geplant, aber wir haben dann auch nicht lange überlegt. Das war dann irgendwie so, okay, das wuppen wir schon irgendwie, das wird halt. Dann sind wir halt im Family Game. Und ich glaube, jungen Paaren heute, die haben das schon viel mehr auf dem Schirm, was das kostet, was das verändert. Mhm. Und treffen diese Entscheidung bewusster, aber manchmal auch ein bisschen sorgenvoller oder ängstlicher, wo ich denke, das hat halt immer so diese beiden Seiten, ne?
Da finde ich mich sehr wieder.
Ja,
total, das passt wirklich.
Also weißt du, ich finde Kinder und Familie, das ist für mich, also das hat uns als Paar wirklich, ja, das hat uns super gestretcht. Ist auch jetzt noch mit erwachsenen Kindern.
Naja, ja.
Ich wusste doch nicht, wie ich als Schwiegermutter bin.
Ja.
Und jetzt denke ich mir, okay, jetzt bin ich's und mal sehen, wie sich, also was so kommt. Aber es ist so ein, ich finde, für Paare ist es so ein, auch so ein Lebensraum, den man sich schaffen kann als Paar. Und wo man auch eigene Dinge aus der eigenen Kindheit und in seiner Mutterrolle sich nochmal verändern kann, andere Mama sein kann, als man erlebt hat. Und ich finde, das ist so schön für mich, als hätte ich mich das nicht getraut. Weil ich gedacht hätte, ich will es ja nicht so machen, an manchen Stellen, wie ich es erlebt habe. Dann mache ich es lieber nicht, sondern sich dem auszusetzen und zu gucken, okay, wie machen wir es? Was möchte ich für eine Mama sein? Und deswegen mache ich jungen Paaren, die diese Frage haben, immer Mut.
Danke.
Bitte, immer Mut.
Ja,
und heutzutage,
das hilft auch mir zu hören.
Ja, und heute gibt es so viele Ressourcen. Du kannst dir so viel holen, du kannst so viel lernen, so viel ausprobieren. Und ich glaube, viele Paare haben so krasse Herausforderungen schon gemeistert. Mhm. Entweder allein in ihrer Persönlichkeit. Warum sollen sie das nicht meistern? Und das ist was ganz Natürliches. Und das ist was, was du ja auch nicht mit jedem irgendwie erlebst. Und du bist zu zweit. Warum sollte man das nicht meistern, wenn man so viele andere Dinge auch meistern kann? Und du hast ja auch deine Intuition und du hast als Mutter und Vater ja auch eine Bindung, eine Liebe zu diesem Kind. Die kennst du halt noch nicht, deswegen weißt du nicht, kann ich da drauf bauen? Aber du kannst da drauf bauen.
Ja, ich glaube, es ist immer gut, wenn man guckt, wie die Beziehung, also wie der Beziehungs... wie soll ich sagen, die Qualität in der Beziehung vielleicht gerade ist. Also das würde ich so jungen Paaren immer raten. So im Sinne von, wenn du weißt, du hast vielleicht schon 1-2 Krisen überstanden oder bist gesettelter und möchtest das gern planen, dann kannst du dich vielleicht darauf berufen, dass es dass das schon mal funktioniert hat.
Ja.
Und vielleicht, also was ich zum Beispiel gut finde, ist, wenn man so unsicher ist, wenn man vorher Sachen abspricht und sagt, wie stellst du dir das und das eigentlich vor? Ich finde das, also mir hilft das total, ein bisschen die Angst und den Druck rauszunehmen, dass man sich die ganze Zeit nur noch streitet oder denkt, macht das bestimmt ganz anders als ich. Ich glaube, es ist gut, also ich würde, bevor ich ein Kind kriege, tatsächlich sowas erstmal so ein bisschen absprechen. Vielleicht kommt es dann ganz anders. Weil meistens ist es ja so. Aber man hat trotzdem für sich vielleicht ein bisschen mehr diese Sicherheit und dieses Gefühl von, okay, das wird schon irgendwie.
Ja.
Ja.
Ich finde, wenn man so bei sich selbst und bei seinem Partner merkt, da sind so diese Grundfähigkeiten da, ja, dass jemand auch zuverlässig verbindlich ist, dass jemand auch eine gewisse mentale Power hat, dass jemand mit seinen Gefühle gut regulieren kann, dass jemand auch Fehler eingestehen kann, sagen kann, okay, ich dachte, es geht so, aber ich merke, es geht nicht, lass es uns anders machen. Das sind die Dinge, die du als Eltern brauchst.
Mhm. Ja, ja.
Und wenn du die schon alleine lebst, für dich allein oder in der Beziehung, hey, dann kannst du die dann da auch leben. Mhm. Und dann kannst auch diese Herausforderungen mit deinen Stärken und Ressourcen angehen und wirst das meistern.
Ja, ja.
Aber wenn du halt natürlich jetzt einen Partner hast, der jetzt schon super unzuverlässig ist, sich nicht an Absprachen zum Beispiel hält, oder wenn du merkst, dass du selber, ja, dass es dir ganz, ganz schwer fällt, irgendwie auch an was dran zu bleiben oder so, dann kann man sich vielleicht fragen, vielleicht arbeite ich da noch ein bisschen dran. Mhm. Das ist noch nicht der Zeitpunkt.
Ja, ja.
Andererseits kannst du da auch reinwachsen. Mhm. Und ich glaube, das unterschätzt man eben, diese Liebe, die du zu deinem Kind hast, die lernst du halt wirklich dann erst kennen, wenn dieses Wesen irgendwie da ist.
Ja.
Und das gibt so Ressourcen, weil, also du würdest doch fast für niemanden auf der Welt jede Nacht aufstehen, ohne denjenigen zu killen, weil du denkst, Alter, ich brauche meinen Schlaf. Aber für dein Kind tust du das.
Mhm. Ja.
Oder für deine Beziehung, für deine Partnerschaft als Eltern dann. Und es ist auch schön zu sehen, was man dann doch alles schafft.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, die Generation, die jünger ist, die wollen natürlich auch ein bisschen auf Gleichberechtigung verständlicherweise aus und fühlt sich sehr, also möchten halt nicht allein sein mit bestimmten Aufgabenbereichen und ich finde es total wichtig auch. Gleichzeitig finde ich auch wichtig, dass man sich immer wieder daran erinnert, dass man auch selbst das ein bisschen steuern kann und gucken kann, was man daraus macht, ne? Also innerhalb der Beziehung. Und deshalb glaube ich auch daran, dass wenn man das gut abspricht und so ein bisschen auf einer Ebene schon ist, in Wellenlänge, dass man das gut hinbekommen kann. Und dass man in manche Sachen auch einfach reinwächst und nicht alles tot analysieren muss. Also ich oute mich, ich analysiere ja alles noch ganz viel, um diese vermeintliche Sicherheit zu bekommen. Aber merke natürlich auch, es funktioniert nicht. Ne? Also in mehreren Bereichen des Lebens funktioniert es einfach nicht. Also es ist gut, glaube ich, über Sachen nachzudenken und zu reflektieren, aber in diese ständige Analyse bei jedem Dings zu gehen, hat ja auch andere Ursachen, warum man das macht.
Ja, ja. Okay. Und jetzt gerade, ich weiß nicht, wir sind jetzt bei diesem Kinderthema angekommen, ne?
Ja.
Aber ich finde so, es müssen schon die Basics stimmen. Also wenn du dann irgendwie, wenn du dann schwanger bist und merkst, dein Partner will gar keine Kinder, das ist schwierig. Oder wenn du merkst, dein Partner will eigentlich noch 5 Jahre durch die Welt ziehen, dann wird es schwierig oder so. Also diese Grundsachen müssen schon stimmen. Ja. Aber wenn du dich als Paar, wenn beide den Wunsch haben und sagen, ich könnte mir das eigentlich vorstellen und irgendwie habe ich immer auch davon geträumt und ich kann mir es mit dir vorstellen, dann mache ich Mut, sich nicht von den Ängsten so abhalten zu lassen. Und Thema Gleichberechtigung, ich finde, da gibt es gar nicht so einen Plan, wo man das aufrechnen kann oder eintragen kann, sondern immer, immer im Gespräch zu bleiben. Mhm. Und wenn du merkst, also in unseren Lebensphasen haben sich die Phasen so krass verändert und immer, wenn gerade irgendwas gut lief, kam irgend so eine Veränderung oder ein Kind hat gerade wieder einen Entwicklungsschub gehabt oder wir selber hatten eine Veränderung, so super, ne? Aber wenn du dann immer wieder im Gespräch bleibst, zu sagen, hey, wie geht's dir gerade in unserer Familie, in unserer Ehe, als Person? Fehlt dir gerade was? Kommt was zu kurz? Wie geht's mir? Wie geht's unseren Kindern? Und bereit bist, auch Veränderungen vorzunehmen, wenn du merkst, irgendwem geht's gerade nicht gut damit. Und wenn es mir ging es lange Zeit wirklich gut damit, Vollzeit-Mama zu Hause zu sein.
Mhm.
Aber irgendwann ging es mir auch nicht mehr gut damit.
Mhm. Ja.
Und dann haben wir das auch verändert.
Ja.
Und dann haben wir es neu aufgeteilt.
Ja.
Aber hätte mir von Anfang an jemand gesagt, hey, du musst 50% arbeiten und darfst nur 50% zu Hause sein, mich hätte das so fertig gemacht.
Ja, das erwartet eigentlich, finde ich, fast noch mehr. Also man erwartet noch mehr von der Rolle als Frau, wenn man quasi die Care-Arbeit übernimmt und noch arbeiten geht und das und das so. Ich glaube, man muss wirklich gut im Gespräch sein, was man gerade braucht. Ja. Und da sind Menschen auch unterschiedlich. Ich glaube, für manche ist das so ein No-Go. So, die haben da keine Lust drauf und das finde ich auch okay.
Voll okay. Ja.
Und für manche ist das so, ich schaffe das gar nicht. Also ich habe auch eine Freundin, die ist alleinerziehend und die kann gerade auch nicht, also die sagt, ich kann gerade einfach nicht arbeiten. Ich will mich darauf konzentrieren und will das erstmal in Ruhe mit meiner Tochter hinbekommen, sozusagen in diesen Alltag zu kleiden. Und ja, das ist auch Also ihr bleibt auch ein bisschen nichts anderes übrig, weil sie allein ist. Mhm. Aber ich finde, es ist auch eine gute Entscheidung. Ja. Und es wird irgendwann sicherlich wieder anders sein. Mhm. Ne? Ja, dann sind wir jetzt schon in ein Thema eingestiegen, was wir eigentlich gar nicht besprechen wollten.
So ist aber das mit Gesprächen.
Aber so ist das.
Man weiß nie, wo man rauskommt.
Das stimmt. Ja, womit fangen wir an? Was glaubst du, wir haben ja jetzt auch viel darüber geredet, dass es wichtig ist, dass man als Paar miteinander kommuniziert, egal ob man jetzt Kinder hat oder nicht. Was glaubst du, warum es trotzdem Paaren so schwerfällt? Du erlebst es ja auch täglich in deiner Arbeit, eine gute Kommunikation zu führen. So, dass man sich verstanden fühlt gegenseitig.
Das ist schön, dass du das noch gefühlt hast. Ich habe nämlich gedacht, was heißt eigentlich gute Kommunikation? Mhm. Ne? Weil manche sagen ja, wir haben eine gute Kommunikation, wenn es keinen Streit gibt. Manche sagen, eine gute Kommunikation ist aber, wenn es auch mal knallt. Also was, das hat ja, und da sind wir vielleicht auch schon bei der Antwort, es hat ja viel auch mit der Prägung zu tun. Was ist für mich eine gute Kommunikation? Und aber ich, wie du gesagt hast, dass man sich verstanden fühlt, da glaube ich, gehört ja dazu, dass ich offen bin. Ich kann mich ja nur wirklich verstanden fühlen, wenn ich auch zeige, was der andere von mir sehen soll, was er verstehen soll. Und ich glaube, da hält uns sehr oft ab, dass wir Angst haben, den anderen zu verletzen. Mhm. Ich glaube, viele Kommunikationsstörungen, ne, passieren, weil wir uns nicht trauen, ehrlich zu sein oder zu sagen, was wir denken, was uns nervt, was uns stresst, was uns belastet, was wir uns wünschen, weil wir Angst haben, den anderen zu verletzen. Und hinter der Angst, den anderen zu verletzen, steckt ja eigentlich die Angst, dass ich verletzt werde. Weil ich denke, okay, wenn ich dem anderen jetzt sage, dass ich eigentlich von was ganz anderem träume oder dass ich immer wieder eine Fantasie habe, die ich gerade nicht lebe oder dass mich das immer wieder nervt, dass der andere, keine Ahnung, so laut schmatzt. Ja? Ich sage es nicht, weil ich Angst habe, ihn zu verletzen. Ist ja eigentlich, ich habe Angst vor der Reaktion. Und dass die mich dann verletzt. Mhm, ja. Also ich fühle mich ja in dem Moment gar nicht sicher. Ja. Ich weiß nicht, kann ich aushalten, wie der andere reagiert? Mhm. Wenn ich dem anderen ehrlich was mitteile und in seinem Gesicht ein Erschrecken sehe oder ein was? Nee, das hätte ich ja nicht gedacht. Oder sofort ein Wehren, ein Kontern. Dann fühle ich mich verletzt. Unverstanden oder habe das Gefühl, der andere belächelt mich, nimmt mich nicht ernst oder und das ist, glaube ich, die größte Angst. Und wenn wir eben lernen zu sagen, ich kann diesen Raum, den ich schaffe mit meiner Ehrlichkeit, auch halten. Ich sage, ich will ehrlich sein und ich weiß, dass ich aushalten kann, was dann kommt. Wir haben eigentlich Angst vor der Reaktion des anderen, dass wir damit nicht umgehen können und deswegen trauen wir uns vieles nicht zu sagen.
Ja. Das ist eine gute Erkenntnis auf jeden Fall.
Wir hatten neulich eine Situation, das muss ich jetzt so erzählen, dass niemand weiß, was es ist. Okay, auf jeden Fall gab es eine Situation, die mich super getriggert hat. Ich habe meinen Mann auch dann richtig, ich habe ihm auch gezeigt, dass mich das richtig ärgert. Ich habe es nicht einfach geschluckt und so gegrinst, so wie früher. Ach, ist nichts. Und ich habe ihm gesagt, boah, das geht ja gar nicht. Und wie konntest du und so? Und er wusste überhaupt nicht, was jetzt mit mir los ist. Warum mich das so triggert. Und dann habe ich ihm auch gesagt, du, ich kann jetzt gerade überhaupt nicht da mit dir reden. Ich muss mir selber erstmal klar werden. Ich bin selbst erschrocken darüber, was da gerade, dass mich das so wütend macht, diese Information. Und ich muss selber erstmal rauskriegen, was ist das da jetzt eigentlich? Und dann komme ich auf dich zu. Mhm. Und wir hatten dann auch so einen ganzen Abend und so einen halben Tag, was heißt Funkstille, aber auf jeden Fall, ich brauchte Zeit für mich. Und wir hätten uns nur gestritten, wären wir da reingegangen. Weil ich habe nämlich was über einen anderen Mann gesagt, wo ich gesagt habe, ja, siehst du, der macht das einfach. Ne? Das hat ihn so aufgeregt, ja, wie ihr und so. Und ich habe gesagt, warte mal, ich weiß, ich weiß nicht, was da gerade in mir los war, was mich da so getriggert hat. Und ich bin dann auf die Schliche gekommen, was mich so ärgert. Und dass es tatsächlich eine Sache ist, die mir bei meinem Mann manchmal fehlt. Mhm. Er ist nicht so initiativ. Mein Mann ist eher so ein Denker und ganz vorsichtiger und überlegt alles ganz oft und recherchiert lange. Und der ist nicht so einer, ich springe eine Idee und zack, er geht los und macht das. Und das habe ich halt woanders beobachtet. Und das war der Punkt, der mich so geärgert hatte, ne? In dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist was, das fehlt mir, das wünsche ich mir. So, und wenn ich das aber meinem Mann jetzt nicht sage, natürlich war meine Art und Weise nicht toll. Ne? Aber es war halt, ich habe halt auch einer verletzten Situation heraus reagiert. Und danach konnten wir da richtig gut drüber sprechen und ich konnte ihm das erklären, dass ich mich da halt manchmal so ausgebremst fühle.
Okay.
Mit meinen Ideen. und ich sehe, dass woanders das anders ist, ich dann natürlich da so ein bisschen neidisch drauf bin. Und dann konnten wir das für uns besprechen. Er konnte das auch total nachvollziehen, weil er kennt das in anderen Situationen auch, dass ich ihn ausbremse. Mhm. Oder dass er nicht, also dass ich Dinge nicht so habe, wie er das bräuchte. Mhm. Und dann konnten wir uns da wieder drüber verbinden, dass wir das Gefühl ja beide kennen und dass das in dem Moment für mich halt ausgelöst wurde.
Das ist sehr wertvoll, finde ich, wenn man sich über die Gefühle, wenn man sagt, ich fühle mich so und so und vielleicht hattest du das Gefühl auch schon mal. Ich finde, das ist ein totaler Gamechanger in Konflikten auch. Also, wenn es sich beruhigt hat, drüber zu sprechen und dann zu sagen, das und das war los. Ja. Was würdest du sagen, jetzt wo wir bei Konflikten sind, was aus deiner Erfahrung immer wieder zu Konflikten führt? Kann man da pauschal so sagen, es liegt an der Kommunikation, die vielleicht nicht ganz so gut ist? Oder was beobachtest du?
Ich glaube, auf der einen Seite ebenso Unterschiedlichkeit. Ne? Mhm. Das Beispiel jetzt mit meinem Mann zum Beispiel, das ist unsere Persönlichkeit, unser Charaktertyp. Mhm. Ich setze Dinge einfach schneller um, gucke, ob es klappt. Mhm. Wenn es nicht klappt, okay, mache ich es anders. Wenn es klappt, prima. In der gleichen Zeit denkt er halt nach, ne? und macht das. Und am Ende sind wir ja beide am Ziel, aber wir haben einen anderen Weg. Mhm. Und das kann halt richtig eskalieren, wenn man meint, nur meins ist richtig. Oder du machst es falsch. Oder jetzt diese Situation. Oder auch so Triggerpunkte. Ich habe immer das Gefühl, oder ich sage immer dieses Bild mit den Minen. Jeder hat seine Minenfelder in sich. Und bei mir ist das zum Beispiel jetzt das Beispiel von eben so ein Minenfeld. Wenn ich eine Idee habe und jemand setzt es nicht direkt um, fühle ich mich irgendwie gleich nicht so ernst genommen.
Ja, okay. Mhm.
Das ist ein Schmerzpunkt, den kenne ich schon aus meiner Kindheit. Mhm. Da war das schon so, ich war die Jüngste. Mhm. Natürlich stand ich ganz unten in der Nahrungskette, sage ich mal. Erst wurden die ganzen vernünftigen Vorschläge abgearbeitet von denen, die ja wissen, wie es läuft. Und was die Kleine dann sagt, naja, guck mal, ob man das noch dranhängen kann. So, ne? Und das ist meine Mine, mein Schmerzpunkt. Und natürlich tritt da ab und zu mein Mann drauf und dann sage ich, du hast mich verletzt, du hast mich jetzt nicht geliebt sozusagen, aber er ist einfach nur auf die Mine getreten, die in meinem Leben schon lange liegt. Er hat diese Mine nicht gelegt. Und das finde ich so wichtig und das ist, glaube ich, eine Ursache, warum es viel Konflikte gibt und die dann auch nicht gelöst werden können kommunikativ, weil uns das nicht bewusst ist, weil wir einfach nur dem anderen die Schuld geben und nicht sehen, dass das ein Schmerzpunkt in mir drin ist, den der andere eigentlich nur auslöst und trifft. Ja. Und das zu wissen. Und zum Beispiel, dass mein Mann ist ja auch über die Jahre, hat er ja auch viel gelernt und hat er dann sogar noch eine Ausbildung gemacht in dem Bereich, wo wir beide reden können. Weil er könnte natürlich, herrlicher Konflikt, ich sage, ja, du machst es nicht einfach so wie XY. Guck mal, der Mann macht es einfach so. Hm. Und wäre er in seinem Selbstwert und ein Stück weit braucht er auch, um das erstmal so für sich zu checken, aber er hat es dann auch gecheckt, wäre er da sofort in die Verteidigung gegangen, ja, dann such dir doch einen anderen Mann und wenn ich dir nicht gut genug bin und so, hätten wir den riesen Konflikt gehabt. Mhm. Aber er wusste auch, okay, Alter, ich wusste nicht, was ist jetzt mit ihr los, was passiert da gerade in der Gela, weil eben war sie noch richtig gut drauf, jetzt habe ich einen Satz gesagt, sie geht so hoch, irgendwo ist da ein Punkt, den ich getroffen habe. Und er konnte das ein Stück von sich dann auch schon wegnehmen, ne?
Ich wollte gerade sagen, weil das ist, glaube ich, das Gute, wenn die andere Person eben auch merkt, da ist gerade was und es ist absolut nicht sinnvoll, da jetzt reinzugehen.
Ja.
Das klappt natürlich nicht immer, ne? Ich glaube, das ist auch unrealistisch, aber zumindest vielleicht immer wieder sich da zu versuchen, weil wenn man sehr stimmungsfühlend ist, also ich bin zum Beispiel sehr stimmungsfühlend, ich nehme ganz schnell wahr, wie es der anderen Person geht oder nehme einfach so eine Energie wahr und dann mal auszuhalten, dass man vielleicht gerade, dass der Partner gerade oder die Partnerin eine andere Energie hat oder die Stimmung schlechter ist, weil ich vielleicht was gesagt habe und einfach mal sozusagen, okay, wir beruhigen uns alle ein bisschen und das klingt jetzt so leicht, aber ich finde in diesen Situationen, wo wir wirklich getriggert sind, also wirklich was, wo man wirklich von diesem Wortursprung von der Bedeutung des Wortes ausgehen kann, weil es wird ja auch sehr inflationär benutzt, dieses Triggern, dann ist es super schwer, ruhig zu bleiben. Ne? Dann ist es eine hohe Kunst, finde ich, so bei sich zu bleiben und durchzuatmen, bevor man in so eine Konfrontation sozusagen reingeht.
Und ich finde, ja, und ich finde aber, wir müssen ja auch gar nicht ruhig bleiben.
Ja.
Aber
ja.
wir müssen verstehen, dass alles, was ich jetzt tue, aus meiner Verletzung heraus geschieht. Mhm. Und ich finde, das kurze Innehalten hilft mir nochmal auch Verantwortung zu übernehmen ja. und zu ja. sagen,
voll.
Boah, ich bin gerade so krass und ich brauche jetzt irgendwie, ja, oder ja. Mhm. Und ich finde, das Lernen, das können wir aber lernen.
Ja.
Das können wir lernen. Und das ist vielleicht auch was, was vielen Paaren fehlt oder was wir auch nicht gelernt haben. Ja, ja. Ich habe das ja. auch nicht gelernt.
Ja.
Ne? Ich brauchte ja viele Jahre Ausbildung dafür, mhm. dass ich das jetzt so kann. Und das Beispiel zeigt ja, dass es auch mir passiert, dass ich manchmal im Leben überrascht werde von Situationen, die in mir einen Triggerpunkt treffen, wo ich gar nicht wusste, dass ich da einen habe. Mhm. Und dass der so krass ist.
Ja, es wird wahrscheinlich uns auch immer so gehen. Ja. Ne? Ich glaube, ja. das ist auch gar nicht das Ziel. Ich dachte so lange, dass das Ziel ist, dass man das wegbekommt oder dass diese Heilung, dieser Heilungszustand eingetroffen ist, weißt du, indem man diese ganzen Trigger am besten von sich hat. Aber ich glaube, mittlerweile ist es so schön beschrieben von dir, dass wir eben diese Minenfelder in uns haben und dass es viel, viel wertvoller ist, damit umzugehen und es zu integrieren und zu sagen, es ist okay, dass das auch da ist. Mhm. Aber wie kann ich jetzt damit umgehen, wenn ich merke, oh, da hat sich ein neues Minenfeld gegründet, was ich vorher noch gar nicht, oder es war schon immer da, was ich vorher noch gar nicht wusste, dass es da ist.
Und ich erlebe eben gerade auch als Paar diese Möglichkeit, gemeinsam diese Minen auch ein Stück ausräumen zu können. Weißt du, weil spätestens, wenn du einmal darüber gesprochen hast, neulich hatte ich auch ein paar Gespräche und dann haben wir einen so einen Punkt bei der Frau gefunden. Und das hat sie total berührt, weil sie wusste gar nicht, dass dieser Punkt da ist.
Ja.
Und ihn hat das, er hat so, ist sofort ins Mitgefühl gekommen, so, oh wow. Und dann haben sie drüber gesprochen und dann hat sie gesagt, oh, da brauche ich aber Hilfe, dass das weg ist. Und dann habe ich gesagt, weißt du, jetzt ist es dir bewusst und ihm ist es bewusst und ihr beide geht damit jetzt richtig wertschätzend um. Es ist ja nicht, dass er gesagt hat, nee, das ist doch nichts und stell dich nicht so an. Er hat voll Mitgefühl und gesagt, boah, wenn ich das gewusst hätte, ne? Und jetzt könnt ihr euch anders verändern und dein Gefühl wird sich auch verändern. Ja. Du wirst nicht mehr so hochgehen, du wirst merken, okay, das ist wieder der Punkt. Aber dann könnt ihr beide das direkt ansprechen. Und wenn bei mir jetzt wieder was ist, um in diesem Beispiel zu bleiben, kann ich direkt sagen, oh, ich merke, das ist wieder der Punkt, wo ich sehe, der andere macht das gleich, wo ich wieder so denke, ne? Und dann können wir beide darüber einfach sprechen oder kurz grinsen oder uns ein Codewort ausdenken. Und dann komm ich schon raus.
Warum triggern wir uns in Beziehungen eigentlich so doll? Also vor allem in Paarbeziehungen, dass die Minenfelder so hochgehen, wie vielleicht bei einer Freundin nicht passieren würde oder bei einem Freund.
Ja, das war neulich auch, da hat auch eine Frau gefragt und gesagt, ich verstehe das nicht, warum verletzen wir, die wir uns ja lieben, uns so doll immer wieder? Gerade wir. Und warum, das ist gut, ich gehe gleich auf die Frage ein. Ich hatte neulich meinen Mann gefragt, woran er merkt, dass ich am Limit bin. Und abgesehen davon, dass er länger überlegen musste, weil er gesagt hat, in den letzten Jahren und so war das nicht mehr so krass, weil ich einfach mehr auf mich achten kann und mehr so meine Grenzen wahren kann. Aber er meinte, ein Punkt ist, er merkt das daran, wenn ich zu allen anderen freundlich bin, aber zu ihm dann gar nicht mehr. Und zu ihm dann richtig kühl und kalt und gereizt. Und daran merkt er das und habe ich gedacht, oh wow, ja, da hat er recht, das stimmt. Und ich glaube, das ist etwas, das, auch um auf deine Frage anzugehen, warum mit den nahen Leuten so, ne? Warum triggern wir uns, wenn wir so nah sind? Weil wir eben so nah sind, weil wir so verletzlich sind. Und weil wir an manche Punkte eben nicht mit einer Freundin oder einem Arbeitskollegen rankommen. Die kommen mir nicht so nah.
Ja, ja.
Da bin ich noch so sehr in der Selbstkontrolle. Da bin ich noch so sehr in dem, mich zu regulieren und anzupassen und mich zu beherrschen, in der Selbstbeherrschung. Aber bei unseren Liebsten lassen wir das ein Stück weit fallen. Und das ist ja auch schön. Das macht ja auch Intimität aus.
Ja.
Dass wir uns eben, sage ich mal so, nackig zeigen können. Ohne unsere ganzen Schutzstrategien. Und dass, wenn ich am Ende bin, dann zeige ich eben auch, dass ich am Ende bin. Aber das zeige ich vielleicht meiner Freundin nicht. Und wenn mich mein Mann verletzt, dann zeige ich halt, dass ich verletzt bin. Aber das zeige ich vielleicht meinem Chef nicht. Oder meinem Vater nicht. Da tue ich so, als hat mir das nicht wehgetan. Und ein Stück weit spricht das ja auch dafür, dass ich mich gebunden fühle. Dass ich mich sicher fühle. Man muss das schon auch besprechen, weil es ist ja keine Erlaubnis dafür, den anderen wie so einen Fußabtreter zu benutzen.
Ja.
Und allen Frust des Tages bei dem Partner abzuladen. Aber es spricht auch erstmal dafür, dass es ein Zeichen ist von, okay, hier kann ich meine Hüllen fallen lassen. Und das lernt man zum Beispiel bei Kindern. Meine Kinder haben mir das sehr beigebracht, wo ich das sehr oft beobachtet habe, wie sie woanders sozusagen funktionieren und kaum kommen sie nach Hause oder vom Kindergarten, das Klassische, du holst dein Kind ab und es schreit nur noch in der Garderobe und dann so manche Leute vielleicht, die das nicht so blicken oder so, ja, dann so sagen, ja, also das hat den ganzen Tag so wunderbar geklappt, ich weiß nicht, was ihr Kind jetzt bei ihnen hat, warum es jetzt nicht allein die Schuhe anzieht. Mhm. Ja, weil es jetzt endlich sozusagen in diesen Entspannungsmodus kommt, hier ist jetzt jemand, der hält mich aus, der fängt mich auf, hier kann ich jetzt meine Anspannung auch zeigen. Und ich bringe gern dieses Beispiel mit dem Pflaster. Wenn du dich in den Finger geschnitten hast, dann tut das ja weh. So, und dann machst du ein Pflaster drauf oder je nachdem, ne? Und dann, wenn dann dein Partner oder irgendwer da dran stößt aus Versehen, er rempelt dich, dann schreist du, aua, du hast mir wehgetan. Ja, sorry, er ist einfach an deine Wunde gekommen, die
schon da war.
Schon da war. Und jemand, der mir nicht so nahe kommt, mit dem ich nicht zusammenwohne, mit dem ich nicht mich im Bad stoßen kann, mit dem ich nicht im Bett liege und der dreht sich um und kommt an meinen Finger, der kann mir nicht wehtun so sehr. Da werde ich die ganze Zeit mit meinem Finger im Büro werden wahrscheinlich die Leute noch sehen, ah, die hat am Pflaster und dann so, oh, ein bisschen um mich drum herumlaufen. Aber das geht nicht im Alltag. Das geht nicht, wenn ich zusammen die Einkaufskiste hochtrage. Da kommt man da einfach schon mal dran. Und dann zu realisieren, hey, du hast mir wehgetan, heißt eigentlich nur, du bist da jetzt gerade an den schmerzenden Punkt gekommen. Aber du hast mich ja nicht geschnitten. Und das ist, finde ich, total wichtig.
Ja, diesen Unterschied.
Diesen Unterschied zu machen.
Ja, total. Das macht eine ganz andere Sichtweise, ne, auf Situationen oder auf Konflikte. Oder.
Und immer wieder zu gucken. Und natürlich passiert es auch, dass der andere dich schneidet.
Ja, ja.
Ich sage nicht, dass jede, dass wenn ich sage, du hast mir wehgetan, du hast mich verletzt, dass das dann der andere nichts damit zu tun hat, so, ja. Da muss man genau hingucken. Wer hat den Schnitt zugefügt? Ist es wirklich ein Schnitt des anderen? Und dann muss man darüber reden.
Ja.
Und muss da gucken, dass das nicht wieder passiert. Ich würde mich nicht zweimal von jemandem schneiden lassen.
Ja, ja.
Aber wenn es nicht der Schnitt des anderen ist, dann darf ich ihn auch nicht dafür verantwortlich machen.
Ja, sehr schön beschrieben. Ich glaube, so kann man das gut verstehen, wenn man so eine bildliche Vorstellung immer hat. Viele von uns nutzen ja mittlerweile Social Media, verschiedene Apps wie Instagram und so weiter. Und würdest du sagen, es spielt auch eine Rolle in ein paar Problemen oder Thematiken mittlerweile? Weil früher gab es das ja nicht und jetzt könnten dadurch ja andere Themen in Beziehungen aufkommen, die es vielleicht mal nicht gab. Würdest du sagen, dass du das schon beobachtet hast? Oder?
Ja, ich habe da so zwei Ansichten. Also auf der einen Seite denke ich mir, was passiert durch Social Media? Was sagen die Leute, ist das Problem von Social Media? Dass man sich vergleicht, dass man unzufrieden mit sich selber ist und so. Und da denke ich mir, das ist ein Punkt, den gab es schon immer. Selbst die Höhlenmenschen sind aus der Höhle gekommen und waren neidisch, weil der Nachbar irgendwie den größeren Hirsch heimgeschleppt hat. Ja? Da gab es schon von Anfang an der Weltgeschichte, gab es schon diesen Vergleich.
Ja.
Dass das eine Volk das andere beguckt und neidisch ist und man Kriege anfängt deshalb. Und so ist es ja auch. Und Social Media ist für mich halt einfach eine andere Plattform. Hätten die früher Handys gehabt, hätten die auch die größten Bilder von ihren erlegten Hirschen geschickt und wir schicken halt das Bild vom tollsten Urlaub oder von der tollen Bikini-Figur oder dem tollen Auto und dem perfekten Ferienhaus. Also das, glaube ich, dieses zur Schau stellen wollen, was man hat und seine Sonnenseiten zeigen, das gab es, glaube ich, schon immer. Und früher gab es halt viel mehr Zeitschriften. Dann hat man sich halt die Bravo gekauft oder dann gab es diese ganzen Frauen- und Männerzeitschriften, wo man sich verglichen hat. Dann hast du in den Zeitungen die Bilder gesehen und fühltest dich genauso kacke.
Ja, ja.
Also das ist, glaube ich, was schon immer da war.
Ja.
Oder früher sind die Leute abends halt, haben die halt nicht in Social Media in irgendwelchen Gruppen gehangen, sondern oder Chats oder auf Profilen rumgehangen. Die waren halt in der Kneipe um die Ecke oder in irgendwelchen Landfrauenclubs, wo die Frauen sich getroffen haben und getratscht haben und da ihre Minderwertigkeiten ausgetauscht haben. Und über die Nachbarin gelästert haben, die irgendwie gerade das hat, nur um sich selbst aufzupuschen. Und das ist halt Social Media, finde ich, einfach heute unser...
Das ist eine andere Plattform, oder?
Die andere Plattform.
Eine andere Bühne, sozusagen.
Die andere Bühne, ja. Also wo ich denke, das ist normal, wir sind Menschen, wir werden uns immer was suchen.
Ja, ja, ja.
Und wenn es jetzt Social Media nicht gäbe, hätten wir andere Formen. Und da muss jeder für sich aufpassen, eben seinen Selbstwert so stabil zu halten, dass man nicht so anfällig ist, sich da zu vergleichen, neidisch zu sein, unzufrieden zu sein, sich ein Leben aufzubauen, mit dem ich fein bin und wo ich glücklich bleibe, auch wenn ich sehe, jemand anders ist glücklich.
Beziehungsweise, was ich auch immer denke, ist, es ist sehr wertvoll, wenn man merkt, das tut mir nicht gut, es auch einfach nicht so zu nutzen. Ja, ne? Also, total. Weil ich glaube, es ist auch schwierig, immer bei sich zu bleiben und da nicht reinzurutschen. Mhm. Also ich glaube, es passiert auch automatisch, wie du sagst, weil es das halt schon immer gibt, ne? Und immer geben wird und unser Hirn auch einfach so funktioniert. Aber ich glaube, mit Abstand tut das Ganze schon den Menschen, würde es den Menschen besser tun, sich wieder mit Menschen zu treffen. Am besten Fall nicht über die Nachbarin zu lästern, aber,
aber das würde vielleicht passieren.
Einen Kaffee zu trinken. Es wird nicht passieren.
So, ja. Wir sind ja nicht so heilig, wie wir gerne sein würden.
Ja. Nee, ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welchem Maß das passiert oder wie es einem eigentlich wirklich selber geht. Und darauf einfach zu achten, wie verändere ich mich selbst? Also ich finde schon, dass Social Media Menschen verändert. Ne? Oder das, also ich sehe das schon auch Gefahren und sehe das schon auch kritisch. Und gleichzeitig muss halt jeder für sich ein bisschen schauen, wie, also eine Bewusstheit dafür bekommen. Wie nutze ich das? Welchen Profilen folge ich? Ich hatte dazu schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Mit Melinda Knast zusammen, wo wir das Ganze kritisch betrachtet haben. Mit Studien, die auch belegen, wie schädlich es eigentlich für uns ist, vor allem für Kinder und Jugendliche und so weiter, was ist jetzt ein extra Thema. Und worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, dass ich persönlich merke, aber auch im Umfeld merke, ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Generationsding, dass diese Vergleiche stattfinden und es auch so einen gewissen Erwartungs- und Optimierungsdruck gibt, im Sinne von, wir hatten es vorhin kurz vor der Aufnahme drüber, ich führe so eine Beziehung jetzt nicht. Oder, da ist jemand laut geworden. Ist das jetzt eine Red Flag oder eine toxische Beziehung? Also, dass da gerade alles so aufbricht und alle Wörter rumfliegen. Und fast jeder, der Content über, vielleicht das Leben macht oder Beziehung oder auch gar nicht darüber Content macht, hat mindestens einen Post, wo es um Red Flags geht. Und ich mir immer denke, also, wo ist der Background, der wissenschaftliche, mir fehlt das immer ein bisschen. Und da habe ich das Gefühl, dass es viele Menschen verunsichert. Was sagst du dazu? Würdest du das auch so sagen?
Ja,
oder?
Also auf der einen Seite finde ich erstmal positiv, dass es viel mehr Bewusstsein gibt für Beziehungsthemen, auch für Beziehungsmuster, für gesunde und ungesunde Beziehungsmuster, für Bedürfnisorientierung und so. Das finde ich sehr stark. Und das ist halt wie mit manchen Themen, die, wenn die so aufwallen, sind die erstmal so wie so, so richtig groß und da fliegt ganz viel durch die Kante, bis sich das alles auch wieder ein bisschen setzt und sich auch filtert, das, was wirklich auch Bestand hat und nachhaltig ist und das ganze Geschäume drumherum ein bisschen verblasst. Und da müssen wir alle irgendwie uns auch durchsurfen ein bisschen, bis wir so dahin kommen, da einen guten Umgang mit finden. Das ist das eine, deswegen finde ich das sehr gut, was du gesagt hast, mit dass das Maß ja wichtig ist und dass das auch gefährlich ist. Ja, das kann natürlich auch wie so ein Suchtmittel sein, wie andere Suchtmittel auch, wo jeder einen guten Umgang finden muss. Und dieses ich entfolge auch Profilen, manchmal dauert es länger, aber ich versuche da immer wieder so ein bisschen wie so hygienemäßig da mal durchzuräumen. Die, wo ich merke, mir geht es nicht gut. Wenn ich merke, ich folge da jemanden und ich gucke mir die Storys an und ich habe ein komisches Gefühl danach. Für mich ist immer so diese Frage, dieser Filter, macht es mich reicher oder macht es mich ärmer? Fühle ich mich danach kleiner, schlechter, unzufriedener? Oder fühle ich mich dadurch irgendwie verstanden, inspiriert, aufgebaut, irgendwie entlastet, entspannt? Und das versuche ich so im Gefühl zu spüren. Und wenn ich da jemanden habe, dem ich gefolgt bin, weil mich irgendwas inspiriert hat und ich nach einer Zeit aber merke, jedes Mal, wenn ich die Story gucke, habe ich ein seltsames Gefühl, dann entfolge ich denen auch. Das muss man, glaube ich, wirklich lernen, um da nicht unterzugehen.
Und dafür ist natürlich, finde ich, ein gutes Gefühl zu sich selbst wichtig, ja, ne, dass man das, und ich glaube, viele spüren das schon gar nicht, ja, mehr so beim Durchscrollen, das ist eben so ein, ja, oft unbewusster Konsum. Und ich glaube, wenn man dann wirklich mal sich bewusst wird, oh Gott, was gucke ich mir eigentlich, ja, an und was, ja, macht es eigentlich mit mir, und ich noch, ja, nicht so taub bin oder merke, ich bin taub, ist es vielleicht gut, mal darauf zu achten, mhm, von, oder sich bewusst zu werden, was passiert eigentlich gerade? Wie, mhm, geht es mir jetzt, wenn, ja, ich so mal an mich reinspüre?
Ja, ja, ja. Und zu dem Punkt, warte mal, was war der zweite Punkt noch? Ach so, zu dem, was macht es mit uns, dieses ganze Wissen und auch dieser Optimierungswahn? Das ist was, was ich, wir hatten da kurz vorhin schon drüber gesprochen, gell? Ich weiß gar nicht so genau. Also ich nehme das bei Frauen sehr, sehr krass wahr, dass Frauen sehr viel sich da weiterbilden, ja, in Social Media, und sehr viel lernen über toxische Beziehungen, Beziehungsmuster, Selbstreflexion. Und das ist mega cool, aber ich nehme auch so manchmal so ein bisschen so eine Überheblichkeit an der Stelle, mhm, wahr,
ja,
dass Frauen dann so sagen, ja, ich habe ja alles schon reflektiert und ich weiß das und du bist toxisch und du bist ein Narzisst. Und, mhm, also diese Partnerschaftsdiagnosen, mhm, das finde ich ja ganz gefährlich, wirklich. Ja, ja. Wenn die Leute dann, ja, schon kommen und sagen, ja, ich weiß, mein Mann ist Narzisst und er hat toxische Züge und so, wo ich sage, Moment, 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 das sind richtige Erkrankungen, mhm, gell? Das sind richtige Störungen. Und die Menschen haben nicht nur in der Ehe oder in der Partnerschaft Probleme. Mhm. Ne? Und oft ist es eher fokussiert dann, mhm, dahin. Und dann fühlen sich manche auch so gebildet jetzt und wissen, ja, ich habe für mich alles aufgearbeitet. Also ich bin reflektiert, mhm, und benutzen das so ein Stück, mhm, auch machtvoll. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Männerkanäle, Wo die sich alle weiterbilden und die ganzen Männer heimlich da auf den Kanälen unterwegs sind. Wie kann ich meine Beziehung verbessern? Wie kann ich meine Muster erkennen? Frauen sind da, glaube ich, sehr, sehr, klar, die sind ja oft auch ein bisschen beziehungsorientierter, emotionaler, sehr offen und bilden sich weiter, was super ist. Was sie aber auch nicht sozusagen, was auch ein bisschen Selbstbetrug sein kann. Mhm. Weil wenn ich immer nur die Red Flags bei den, mhm, anderen sehe, und jedes Verhalten mit, ja, du bist, das ist ja toxisch, mhm, dann gucke ich ja nicht mehr auf mich. Mhm. Und es gehören immer, immer, immer zwei dazu.
Ja, ja, ja.
Ich habe ja vorhin dir doch das Beispiel gebracht, dass ich so ein Reel gesehen habe mit den Red Flags in Frauenfreundschaften. Mhm. Und ich finde, und ich habe das angeguckt und da waren so ein paar Punkte, wo ich dachte, ja, verstehe ich. Und ich habe sogar eine Freundschaft, die ich so ein Stück, nicht komplett beendet, aber, mhm, eingeschränkt habe, weil da so ein paar Punkte waren. Mhm. Aber diese Red Flags beschreiben ja immer nur den anderen. Mhm. Und da war zum Beispiel ein Punkt, wenn deine Freundin sich immer nur meldet, wenn sie Hilfe braucht. Und da habe ich so gedacht, kenne ich. Aber weißt du, man könnte ja auch sagen, auf mich geblendet, eine Red Flag ist, wenn deine Freundin immer, wenn du Hilfe brauchst, sofort einspringt. Ein Red Flag ist, wenn du eine Freundin hast, die, wenn man sie um Hilfe bittet, selbst wenn man sich ganz lange nicht gemeldet hat, du rufst an, brauchst plötzlich Hilfe und die sofort Ja sagt und alles stehen liegen lässt und nicht Nein sagen kann, dann ist diese Freundin ein Red Flag und dann wäre ich das ja. Mhm. Und deswegen finde ich bei diesen Red Flag-Geschichten und diesen ganzen toxischen Beschreibungen, es gehören immer zwei dazu. Mhm. Auch, ja, bei Manipulation. Es gehört immer einer dazu, der manipuliert und einer, der manipulierbar ist. Mhm. Und das ist dann deine Verantwortung, mhm, nicht manipulierbar zu werden. Mhm.
Ich glaube auch, also du hast es schon angesprochen, ich glaube, dass es so wichtig ist, dass man wirklich schaut, also ich finde, es hilft, sich Sachen aufzuschreiben, wenn man, mhm, wirklich so ganz unsicher ist, ne? Wenn man sich, mhm, wirklich immer wieder fragt, immer wieder an den Punkt kommt. Ich finde, Gewalt ist sowieso, mhm, da jetzt mal ausgeschlossen, ne? Aber ansonsten denke ich, ist es immer gut, ein bisschen von oben drauf zu schauen und wegzukommen von diesem, du hast das gemacht und das gemacht. Ich habe neulich was über Gaslighting gelesen, mhm, und dachte mir so, oh, ich, mhm, habe neulich auch gegaslightet. Also ich war auch die Person, die jemand anderen abgesprochen hat von, nee, brauchst dich jetzt aber nicht so fühlen, mhm, oder irgendwie so in die Richtung, ne? Mhm. Und dann wäre ich in dem Moment ja auch die Person, die quasi dadurch toxisch ist oder eine Verhaltensweise, mhm, hat, die gar nicht geht. Wenn ich der Person das sagen würde, würde ich mir sagen, nee, also so habe ich das gar nicht mhm, wahrgenommen. Ich bin mir relativ sicher, dass es so wäre. Und ich finde auch, zum einen ist es gut zur Aufklärung. Mhm. Zum anderen brauchen wir alle Begrifflichkeiten, brauchen wir alle Erklärungen, ja, oder verunsichert es eher. Und ich versuche dann aus meiner Unsicherheit raus, vielleicht jedes Verhalten irgendwie einordnen, mhm, zu können. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr schwierig. Und es leider nimmt es genau den Beziehungen, die eigentlich diesen Hinblick bräuchten, die vielleicht wirklich ungesund sind, nimmt es so ein bisschen die Schwere, finde ich immer. Es ist wie wenn jemand sagt, ich fühle mich heute ein bisschen depressiv, ne? Und da ist eine Person im Raum, die hatte mal eine schwere Depression. Das kann man ja gar nicht miteinander vergleichen. Und so, finde ich, passiert das ein bisschen mit diesen Begriffen auch. Das ist sehr für kleine oder für Verhaltensweisen, die uns passieren, angewendet wird. Und das heißt jetzt nicht, dass man alles damit entschuldigen sollte, ne? So ungefähr, ja, das passiert mir, dass ich dich jeden zweiten Tag gaslight oder so. So meine ich das nicht. Aber zumindest so ein bisschen sich wieder da runterzuholen, weil man wird wahrscheinlich niemanden finden, mit dem eine Beziehung, wo gar nichts vorkommt, was unstimmig ist sozusagen, ne? Oder wo total konfliktfrei sein wird.
Nee, weil wir ja auch unterschiedlich sind und wir ja auf der einen Seite sagen, wir wollen so voll diese Individualität hervorheben und sei du selbst und sei authentisch und zeig dich echt, aber wir wollen keine Konflikte. Wir wollen keine Auseinandersetzung, das geht ja nicht. Und je unterschiedlicher ich sozusagen auch bin oder mich traue, auch die Unterschiede zu leben, desto größer ist auch das Konfliktpotenzial. Und ich finde, toxisch zeigt sich, wie gehe ich mit Konflikten um. Ob eine Beziehung toxisch ist, sehe ich daran, wie löst man Konflikte. Löse ich Konflikte mit Gewalt zum Beispiel? Nee, oder mit Schweigen oder mit irgendeinem Suchtverhalten oder mit Beschämungen, Bloßstellungen, Entwürdigungen, das ist toxisch für mich.
Ja.
Aber ein Konflikt an sich ist nicht toxisch.
Ja, ja.
Und wenn ich diesen Konflikt löse und wenn ich mir bewusst mache, was ist da zum Beispiel das Minenfeld dahinter bei uns beiden, was macht das gerade mit uns beiden, dann ist einfach mal von dem Begriff ausgehend, toxisch heißt ja eigentlich giftig. Und mir hilft es manchmal zu überlegen, okay, also wir alle haben giftiges Verhalten. Wir alle sind mal giftig für die Beziehung. Wir alle vergiften mal unsere Beziehung, weil wir manches einfach unbewusst tun oder weil wir vielleicht aus einer Unwissenheit heraus oder aus unseren eigenen Baustellen und Unfähigkeiten heraus oder aus Angst heraus. Aus Angst tun wir ja sehr viel blödes Zeug, weil wir durch irgendeine Angst angetrieben sind. Und dann sind wir auch giftig für die Beziehung.
Ja. Und dann, also, weil du das gerade so erwähnt hattest mit diesen Konflikten und was passiert in Konflikten, dass sich da oft so dieses, ich sag mal, giftige Verhalten zeigt. Ich glaube, das ist immer das Potenzial in Konflikten, dass das auch passiert. Ist es nicht dann sinnvoll, wenn man diese Bereitschaft natürlich beidseitig hat, auch daran zu arbeiten und zu schauen, hey, warum sind wir eigentlich so? Also wahrscheinlich, weil, um jetzt mal ganz, ganz ehrlich und authentisch zu sein, ich bin auf jeden Fall eine sehr schlechte Streitpartnerin.
Weil du gar nicht streitest?
Weil ich hasse oder? Diskutieren, ich mag Diskussionen nicht. So, ich denke mir so, okay, dann denkt es halt so, ich habe jetzt keine Lust, mit dir eine halbe Stunde darüber zu diskutieren. Das ist aber für das Gegenüber manchmal auch nicht wertschätzend, ne? Weil der Person ist vielleicht irgendwas wichtig gerade zu besprechen. Und ich musste das, oder ich bin gerade im Prozess, das auch zu lernen und zu sagen, also nicht einfach aus dem Raum immer zu gehen oder zu schweigen oder so, ne? Sondern mir die Sache ein bisschen mehr anzunehmen, zu sagen, hey, du bist sicher so, du darfst dich zeigen, du darfst deine Emotionen zeigen, du musst nicht gehen oder die Person allein stehen lassen, bei der das wiederum auch was auslöst, ne, was vielleicht nicht gesund ist in dieser Dynamik, die dann entsteht. Und ich finde es total wertvoll, wenn man an solchen Punkten in der Beziehung ist, weil ich glaube, es gibt einige Paare, die an so Punkten sind und dann immer wieder in so Schleifen kommen. Man hat eine Situation, der Konflikt kommt, man ist wieder in dieser Dynamik drin, die man die ganze Zeit schon hat. Und ich finde es selbst auch so herausfordernd, da auszusteigen. Und ich glaube aber trotzdem, es ist möglich und es ist so wertvoll, wenn man plötzlich andere Kompetenzen, zum Beispiel durch eine Paartherapie oder Beratung erlernt, und zu wissen, ey, cool, eigentlich, es ist nicht schlimm, wenn wir in diesen Streit kommen, sondern es kommt drauf an, was wir jetzt daraus machen.
Ja, so. Total. Das sehe ich total so. Und dann, du hattest ja auch gefragt, ist es dann gut, dass von beiden Seiten so zu dieser Bereitschaft kommt? Das ist immer gut, aber oft geht halt einer voran.
Ja.
Und das ist auch nicht schlimm. Und als ich damals meine Ausbildung angefangen habe, die individuellpsychologische Ausbildung, da war das, da habe ich natürlich dann alles hinterfragt. Mhm. Alles habe ich hinterfragt. Überall habe ich analysiert und so. Und meiner Familie war das natürlich auch zu viel. Die Kinder haben manchmal gesagt, hör auf mit deinem Psychokram und so. Und mein Mann hat sich am Anfang richtig Sorgen gemacht, weil er dachte, okay, die krempelt sich jetzt komplett um. Was bedeutet das? Kann hier nicht mehr bleiben, wie es ist. Ist jetzt alles verkehrt? So, der hatte auch ein Stück Angst vor dieser Veränderung und dieser Entwicklung. Aber es kommt auch ein Stück drauf an, wie du den anderen da mitnimmst, mhm, in deiner Veränderung. Und derjenige, der sozusagen zuerst sagt, du, hey, ich finde nicht schön, wie wir miteinander umgehen. Ich finde, wir haben immer wieder die gleichen Themen und ich möchte da jetzt Hilfe suchen. Oder, mhm, ich befasse mich mit den Themen und ich würde dich da auch mitnehmen. Ich möchte dir gerne erzählen, was ich für Erkenntnisse habe und möchte wissen, siehst du das auch so? Gibt es da für dich was, was du daran teilen kannst oder nicht? Und nicht so von oben herab, von, ja, ich habe ja meine Muster erkannt und verarbeitet, jetzt bist du das Problem. Das ist dann auch giftig, ja?
Ja.
Dann kann die Beziehung nicht wachsen. Und ich erlebe das auch oft, dass ein Partner, ich sag mal, ein Stück weit so weiter ist in der Reflexion, in der Aufarbeitung seiner Geschichte, ja, alter Beziehungen, der Kindheit und so Sachen. Und der andere dadurch auch so ein bisschen ausgebremst wird, ne? Weil ihm immer das Gefühl gegeben hat, ja, du kommst eh nicht mehr hinterher. Mhm. Du kannst mich eh nicht mehr einholen, so ein bisschen. Und das ist super schade. Und dann finde ich so faszinierend, wenn wir dann manchmal im Paargespräch auch neue Punkte entdecken für den, der vorangegangen ist, wo er selber noch nicht erkannt hatte, weil das schafft dann so eine Augenhöhe, dass der andere merkt, ach krass, siehste, also ganz so toll und aufgearbeitet ist der andere ja auch noch nicht. Und dann traut er sich auch wieder mehr. Und das versuche ich dann manchmal aktiv hervorzurufen, damit dieser Effekt entsteht, ne? Dass der eine merkt, okay, ja stimmt, ich habe da immer noch Punkte, blinde Flecken auch. Und das macht ihn wieder so ein bisschen offener, weicher, lernwilliger. Mhm. Und der andere merkt, ach ja, krass, dann kann ich ja auch noch hinterherkommen, weil der ist noch gar nicht so weit weg.
Ja.
Und dann öffnet er sich dann auch und mag seine Sachen anschauen.
Es gibt ja auch so einen schönen Satz, ich weiß nicht genau, wie er geht, aber so in der Art, dass wir denken, dass wir so viel wissen, aber eigentlich gar nichts wissen. Ja. Und ich finde, der trifft so zu. Ja. Also es ist natürlich immer toll, Erkenntnisse zu haben. Mhm. Und ich liebe das Gefühl auch, wenn man so richtig was verinnerlicht hat, wenn es so richtig Klick macht. Mhm. Und dann ist das mal eine Zeit gut und dann kommt da irgendwas Neues, was wieder Klick machen darf, sozusagen. Ne?
Und wir laufen ja immer so Step by Step. Also ich hatte mal eine Situation, da ist mir das so richtig, das ist so bewusst geworden, weil ich habe gemerkt, ich war da in so einer Beziehung oder in so einer, das war keine Partnerschaft, sondern so eine Freundschaftsbeziehung. Und ich habe immer wieder Verantwortung für die Fehler des anderen übernommen und Sachen ausgebügelt.
Hm.
Und das wurde mir irgendwann bewusst. Und da hatte ich auch ein Gespräch und so. Und das hat mir geholfen. Und ich so, yeah, das mache ich nicht mehr. Und dann hatte ich, und die Person hatte immer mal Schwierigkeiten mit anderen Personen. Und ich habe da halt immer geschlichtet und so. Und die anderen Personen dann getröstet und denen erklärt, wie der andere das ja meinte. Und das ist so. Habe ich aufgehört. Gell? War für mich der volle Erfolg. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Und dann habe ich den Personen, wenn die Personen wieder zu mir kamen und sich bei mir ausweinen wollten, habe ich gesagt, stehe da nicht mehr zur Verfügung. Geh selber zu der Person und kläre das mit der Person. Und das war für mich, dachte ich, ich habe es jetzt erledigt. So. Irgendwann sagte diese Person dann zu mir, und dann habe ich die Leute versucht aufzubauen und zu stärken, damit sie selber dahin gehen und sich trauen, das zu sagen. Ne? Habe ich ja trotzdem Verantwortung übernommen. Ich habe es ja nicht laufen lassen. Ne? Und irgendwann sagte dann diese spezielle Person zu mir, da ging es wieder darum. Und da habe ich gesagt, das glaube ich nicht, dass du das nicht checkst und so. Und dann hat die Person gesagt, ja, okay. Und dann habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr, ich stelle mich nicht mehr dazwischen. Ne? Das müsst ihr unter euch klären. Und ich sage den Leuten jetzt nur, geh dahin und klär das selber. Und da hat die Person gesagt, ach so, okay, also solange da keiner zu mir kommt und da irgendwas klären will, ist alles okay, kann ich so weitermachen. Und dann habe ich gedacht, Moment, Angela, du bist immer noch voll drin, da Verantwortung zu übernehmen.
Ja, ja.
Die Person hat überhaupt keine eigene Verantwortung übernommen. Mhm. Das würde ich ja erst merken, wenn die Person selbst Verantwortung übernimmt. Und mal die Leute.
Indem sie handlungsfähig was selber tut. Ja, ja.
Und in dem Moment hat sie sich ja immer noch auf mich verlassen. Mhm. Nicht mehr, dass ich das jetzt alles so schlicht ist, sondern dass ich die Leute schicke. Und wenn keiner kommt, dann braucht die Person keine Verantwortung übernehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, und ich dachte, ich wäre jetzt weit gekommen. Mhm. Aber ich stecke immer noch voll in diesem Verantwortungsding drin. Und ich muss mich komplett raushalten, weil die Person wird keine Eigenverantwortung übernehmen, solange ich da noch irgendwas mit rumrühre.
Ja,
total. Ich werd mich da komplett raushalten.
Ja, ist ein schönes Beispiel, dass das auch Zeit braucht und dass man immer wieder sich bewusst werden muss und immer wieder aussteigen muss und immer wieder aussteigen, weil man das ja auch jahrelang anders gemacht hat. Ja. Ne?
Und Verantwortung, nicht die Verantwortung für die Dinge der anderen übernehmen. Ja. Oder schlichten, ausgleichen, Harmonie schaffen, wieder so, ne? Ich merke erst, dass ich da ausgestiegen bin, wenn der andere die Verantwortung übernommen hat oder die Wichtigkeit sieht, überhaupt Verantwortung zu übernehmen. Wenn er die Wichtigkeit nicht sieht, muss ich das auch nicht tun.
Ja, ja.
Und meine Art war einfach nur ein anderer Weg, Verantwortung zu übernehmen. Und ich dachte, ich hätte sie abgegeben. Aber ich habe sie trotzdem noch genommen, nur ich habe es anders gemacht. Und deswegen dachte ich, ja.
Das ist spannend.
Und so ist Beziehung doch auch. Und Partnerschaft ist so auch.
Ja.
Wir gehen immer eine Etappe weiter. Aber für mich war der erste Schritt ja trotzdem schon, ich hätte die andere Erkenntnis, den richtigen Ausstieg ja nicht geschafft ohne den ersten Schritt.
Genau, ja. Ja. Was würdest du sagen, ich weiß gar nicht, ob man das als Paartherapeutin macht oder nicht, aber gibt es für dich so ganz klare Anzeichen, wahrscheinlich macht man das, wo du Paaren, ich weiß nicht, empfehlen, eine Trennung empfehlen macht man wahrscheinlich nicht, aber wo du so sagst, da ist wirklich keine Chance mehr, die Beziehung weiterzuführen, gibt es da so Richtlinien, wo man sagen kann, das wird schwierig oder die Chancen stehen nicht mehr so gut?
Also mit Mann macht Mann nicht oder so, keine Ahnung. Also das ist, glaube ich, super individuell. Und auch in unserer Supervisionsgruppe von unserem Paartherapeuten merke ich, dass wir da unterschiedlichen Stand hat. Also für mich ist es auf jeden Fall so, es ist immer die Entscheidung des Paares. Mhm. Es ist immer die Entscheidung des Paares. Und wenn mich ein Paar fragt, sagen Sie mir jetzt ganz ehrlich, Frau Kippmann, würden Sie sagen, denken Sie, es ist besser, wir trennen uns? Dann frage ich immer sofort, okay, was würden Sie mit meiner Antwort machen? Ne? Was würden Sie machen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage ja? Oder was würden Sie machen, wenn ich sage nein? Oder wozu brauchen Sie meine Antwort? Was, weil ich denke da die ganze Zeit schon drüber nach, aber ich bin mir so unsicher. Und dann sage ich, okay, was ist denn die Unsicherheit? Also was ist der Zweifel, der Ihnen sagt, trenn dich doch nicht?
Hm.
Und dann sind wir dann mitten wieder im Thema, naja, weil mein Partner das oder das tut.
Hm.
Und dann gehe ich da voll da rein und sage, okay, wenn dein Partner das und das tut, wie siehst du dich denn dann selber? Na, dann sehe ich mich total als Allerletzte. Okay, und kennst du das irgendwoher, dass du dich als das Allerletzte fühlst? Sorry, da laufen dann schon die Tränen, weil dann klar wird, das ist ein Schmerzpunkt, den habe ich ganz oft. Und dann arbeiten wir da dran und dann reden wir gar nicht mehr über Trennung. Weil diese Frage nach, sollen wir uns trennen, hat ja unten drunter andere Schmerzpunkte, Fragen, Ängste, Sorgen, Verletzungen.
Ja.
Und da will ich ja hinkommen. Und die Frage, ob man sich dann trennt oder nicht, entweder ergibt sich die oder die wird aufgeschoben, weil man merkt, ach krass, stimmt. Also du gibst mir immer wieder, oder in der Gemeinschaft mit dir entsteht bei mir immer wieder dieses Gefühl, was ich schon lange kenne, ich bin das Allerletzte. Und das löst du immer wieder in mir aus. Und dann können beide gucken, okay, wie kann ich von diesem Gefühl oder von diesem Glaubenssatz auch frei werden? Und wie kann der Partner, wenn der Partner wertschätzende Beziehungen, an so einem Punkt sagt dann der Partner, oh, das möchte ich nicht, dass du das fühlst. Was kann ich dazu beitragen, dass du an dem Punkt das nicht mehr so empfindest? Weil das Gefühl von Trennen ist ja immer so das Gefühl, wir kriegen es nicht hin, wir schaffen es nicht, wir wissen nicht, wie soll es anders gehen. Ja. Aber wenn wir plötzlich irgendwie eine ganz kleine Idee von einer Lösungsansatz haben, weil wir was verstanden haben, dann ist die Frage ja nicht mehr oben auf. Und klar, wenn Paare entscheiden, sich zu trennen, begleite ich die auch, wenn die das möchten. Weil auch getrennte Wege gehen weiter und manchmal ist auch der Ball so weit runtergerollt, dass du ihn nicht mehr hochholen kannst. Oder dass einer sagt, ich kann das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Und es gibt auch Menschen, Aber ich glaube mal, die kommen gar nicht so weit, dass sie in eine Paartherapie oder Paarberatung gehen. Mhm. Gibt es auch Menschen, die wirklich unveränderbar sind. Mhm. Und die unwillig sind, hinzugucken, sich zu verändern, aus unterschiedlichsten Gründen. Was ich auch akzeptiere und respektiere, aber das heißt ja nicht, dass der Partner das sein Leben lang dann aushalten muss.
Ja. Ja.
Aber wer in eine Paarberatung und Paartherapie kommt, hat auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen.
Mhm.
Und ich sage dann auch manchmal, wenn Paare an dem Punkt stehen, sage ich auch manchmal, was glaubst du, hat dazu geführt, dass ihr euch jetzt diese Frage stellt?
Hm.
Woran hat es gelegen, dass das jetzt sozusagen für euch gescheitert ist?
Hm.
Dass ihr euch fragt, ob ihr euch trennt. Mhm. Und dann sagen die immer irgendwas. Dann sagen die, wissen die schon irgendwas. Naja, das ist unser Problem damit. Oder weil das nicht mehr funktioniert. Oder weil mir das oder das fehlt.
Mhm.
Und dann sage ich, okay, dann hast du Lust, dass wir da hingucken? Weil du wirst ja vielleicht nicht immer Single bleiben wollen. Und selbst wenn ihr euch jetzt trennt, ist es ja vielleicht gut, diese Probleme angeschaut zu haben. Mhm. Wie sind die entstanden? Weil ein Konflikt, ein Streit und auch eine Trennung passieren nicht, die entstehen.
Mhm.
Und wollen wir uns das mal angucken, weil es könnte für die Zukunft ja auch interessant sein,
ja,
mit jemand anderem.
Total, ja.
Und dann sind wir halt da drin und dann merken die so, ach krass, ja, aber... Dann
ploppt sowas Neues
ja,
auf.
Ja, ja, ne? Da ploppt was Neues auf. Und deswegen ist es für mich gar nicht so eine bedrohliche Frage mit dem, sollen wir uns trennen oder nicht, sondern es zeigt mir einfach, okay, da steckt was drunter und da möchte ich dran. Da möchte ich drankommen mit euch, ja, weil sonst nehmt ihr das hier einfach mit und trennt euch, aber wisst gar nicht so richtig, was ist da drunter.
Ja, spannend.
Oder ich frage auch, wenn jemand alleine jetzt kommt, oder auch wenn zu zweit kommt, so, ja, ich frage mich, ob ich mich trennen soll, dann frage ich auch, okay, wann war der letzte Moment, wo du diesen Gedanken hattest? Ja, das war noch gestern Abend auf dem Sofa, als ich gesehen habe, sie hat mir die ganze Zeit am Handy mit irgendwem geschrieben und zeigt mir nicht, wer.
Okay.
Was haben wir denn für ein tolles Thema, weißt du? Und dann sage ich, ah, okay, und in dem Moment, wo deine Frau die ganze Zeit mit jemandem geschrieben hat und du weißt nicht, wer, wie hast du dich denn da gesehen? Was war dein Gefühl? Ja, ich war total eifersüchtig. Und dann sage ich zu ihr, hey, dein Mann ist eifersüchtig, wenn du dich schreibst. Was könnte dir das sagen?
Ja.
Was heißt das?
Ja,
was heißt das von seinem Gefühl? Ja, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das ist ihm scheißegal, mit wem ich da schreibe. Und dann sind wir halt da mittendrin.
Ja, ja.
Und ich muss überhaupt nicht die Frage beantworten, sollen wir uns trennen oder nicht? Nee.
Ja, ja.
Ich frage, wann wird dieses Gefühl in dir ausgelöst, dass eine Trennung vielleicht Sinn macht?
Mhm.
In dem Moment, wo ich mich zurückgesetzt fühle, in dem Moment, wenn ich eifersüchtig bin, wenn ich mich ausgeschlossen fühle, dann denke ich mir, lieber trenne ich mich, geh weg. Es geht mir wahrscheinlich besser, wenn ich dieses Gefühl nicht von dir bekomme.
Mhm. Ja. Ja, spannend.
Ja, das ist cool. Spannend.
Ich könnte noch Stunden
weiterreden. Ja.
Noch eine Frage. Würdest du sagen, dass also erstmal, was bedeutet für dich eine lebendige, gesunde Beziehung? Vielleicht so ganz spontan mit ein paar Worten.
Ich könnte dir das jetzt für mich beschreiben, aber das kann für jeden was anderes ja auch heißen.
Mhm.
Die Frage ist ja, wann fühlst du dich in deiner Beziehung lebendig und glücklich?
Mhm.
Und das sind ja sehr unterschiedliche Sachen.
Ja.
Und manche Leute, manche Paare führen auch eine Beziehung, wo ich denke, oh nee, da würde ich mich gar nicht wohlfühlen. Aber für die ist das lebendig und glücklich.
Ja.
Deswegen...
Sehr individuell, ne?
Ich würde sagen, lebendig und glücklich ist... Ja, wenn es eben lebendig und glücklich ist und nicht so Friedhof.
Mhm.
Also das Gegenteil von lebendig ist
keine Friedhof. Keine Friedhofsstimmung.
Ja, keine Friedhofsstimmung. Oder, aber selbst wenn ein Paar da drin auf dem Friedhof wohnen möchte, wer bin ich denn, das zu entscheiden?
Das beurteilen auch, ne? Würdest du sagen, dass wenn man jetzt das Ziel hat, eine stabile, gesunde, wertschätzende Partnerschaft zu führen, was ja viele wahrscheinlich auch haben, die zu dir in die Beratung kommen, dass es auch einfach Arbeit ist? Also ich will dieses Arbeit gar nicht so negativ sehen, im Sinne von, aber manchmal ist es ja auch so, ne? Dass es so ein bisschen wie so ein anstrengender Arbeitstag ist, sage ich jetzt mal.
Also ich sage lieber Investition statt Arbeit.
Ja.
Es ist eine Investition.
Ja,
gutes Wort. Investiere. Mein Mann und ich hatten neulich auch, wir haben ständig solche Situationen, sage ich dir ja, wir sind in einer spannenden Phase. Und da ging es am Frühstückstisch um etwas, wo er sich über was aufgeregt hat. Und ich hatte das Gefühl, eigentlich geht es ihnen doch darum, ja. Aber ich wollte es auch nicht so konfrontativ sagen und habe gefragt, ist es okay, wenn ich dir sage, was ich jetzt gerade gedacht habe darüber? Mhm. Und dann haben wir eine Stunde über dieses Thema gesprochen. Es ging auf und ab. Am Ende war es so cool, weil, wie du vorhin gesagt hast, wir haben wieder ein Gefühl gefunden, was wir beide kennen, aber nur in dem Moment bei ihm ausgelöst wird, bei mir halt nicht. Deswegen denke ich so. Und dann haben wir so danach gesagt, boah, wir haben jetzt eine Stunde investiert, um diesen einen Punkt für uns irgendwie so besser zu verstehen. Mhm. Mal wirklich von allen Seiten zu betrachten. Und deswegen ist das für mich Investition. Aber es ist nicht in dem Sinne eine Arbeit gewesen, wo ich sage, boah, ich hoffe, ich habe bald Feierabend, sondern ich fand es auch toll. Es war anstrengend. Es hat auch Kraft gekostet. Mhm. Wir brauchen auch danach, haben wir erstmal eine Weile jeder sein Ding gemacht, weil wir erstmal wieder Ruhe Energie tanken und auch Ada mal für sich.
Ja.
Aber das ist ja bei Investitionen so. Aber wenn eine Beziehung permanent Arbeit ist oder man als Arbeit empfindet, da würde ich dann schon mal hingucken. Mhm. Weil generell soll eine Beziehung sich ja wirklich, wie du sagst, vielleicht erfüllend anfühlen oder dich bereichern. Also wir gehen eigentlich ja immer in eine Beziehung mit einem Zugewinn.
Ja.
Weil ich denke, durch den anderen gewinne ich etwas. Aber wenn sich das auf Dauer so anfühlt, als ist das nur Arbeit und Kampf und anstrengend, dann würde ich da was ändern. Also ich sowieso, weil ich möchte, ich möchte ja immer irgendwie das Leben schöner machen, angenehmer machen. Und dann ist es für mich auch. Aber ich kenne auch Paare, gerade an der älteren Generation, für die ist das auch, wenn es zu leicht wird, dann ist das auch bedenklich. Ne?
Okay.
Und die sind sehr leidensfähig und für die ist halt eine ihrer Beziehung, die haben sie sich hart erarbeitet und das ist harte Arbeit und dann ist es auch was wert und können die gerne machen. Aber mir ist meine leichte Beziehung oder leichtere Beziehung auch was wert.
Ja. Okay, welche eine Frage würdest du Paaren empfehlen, sich regelmäßig zu stellen? Gibt es eine Frage, wo du sagst, wenn man, ja, einfach generell, ich will gar nicht so viel dazu sagen.
Ja. Eine mutige Frage. Ich finde, die besten Fragen sind richtig mutige Fragen, wo du dir davor überlegen musst, bin ich bereit, wie viel Ehrlichkeit erlaube ich dir? Ne? Das habe ich jetzt auch letzte Woche in dem Kommunikationschallenge habe ich auch gesagt. Die Frage ist immer, wie viel Ehrlichkeit gestehst du auch dem anderen zu? Ja. Und deswegen wäre diese Frage, wie geht es dir mit mir?
Mhm.
Wie geht es dir gerade mit mir?
Mhm.
Und vielleicht dazu sagen, je nachdem, was das für ein Typ ist, dazu zu sagen, hey, du darfst wirklich alles sagen. Ich halte es aus, ich kann damit umgehen. Ich möchte es einfach wissen. Wir müssen auch kein großes Gespräch darüber führen, aber ich würde gerne wissen, wie geht es dir gerade mit mir?
Ja, schön. Schöne Frage für alle zum Mitnehmen auch einfach. So, ich würde jetzt zum Abschluss kommen, auch wenn ich noch viele Sachen in meinem Kopf habe. Ich stelle ja immer am Ende die Frage, wenn es jetzt etwas gäbe, ich stelle immer die Frage, gibt es etwas, was du jetzt allen Paaren, die vielleicht zuhören oder einem Paar, Partner, einer Partnerin gern sagen würdest, so zusammenfassend vielleicht?
Das kommt ja ein bisschen drauf an, wo die gerade so stehen. Aber vielleicht so dieses, geh immer mal wieder, egal wo du gerade stehst, immer mal wieder an den Anfang zurück, dein Partner. Weil es gibt ja, wie viel, 80 Millionen Menschen in Deutschland. Und du hast dir ja einen ausgesucht. Bei einem bist du ja hängen geblieben. Und was war das? Was hat dir das Gefühl gegeben von, hey, mit dir möchte ich durchs Leben gehen. Für dich will ich Opfer bringen. Für dich will ich meine Autonomie aufgeben ein Stück weit oder einschränken. Und erinnert euch immer mal daran, was das war und wo seht ihr das heute im Alltag, wo lebt ihr das heute? Weil das sind oft die Dinge, die echt untergehen im Alltag. Und dann ist das, was du halt am Anfang so anziehend fandest, irgendwann für dich so eine Bedrohung. Also am Anfang ist der andere zum Beispiel so total ruhig und gesettelt und der Fels in der Brandung. Ich habe jetzt mal einen Fels in der Brandung gefunden, der einfach steht und der sicher ist und gelassen ist und den nichts aus der Ruhe bringt. Und nach ein paar Jahren regst du dich auf, dass du dem alles aus der Nase ziehen musst und dass er sich nicht bewegt und dass der immer noch so ist und sich gar nicht verändert. Der Fels. Aber guck immer mal, geht mal immer mal an den Anfang und guckt, was war das und wo leben wir denn das heute? Weil das sind oft die Ressourcen, die man auch hat.
Ja.
Dann.
Okay. Okay, ja, schön. Wow, das war jetzt viel, viel Input, viele verschiedene Bereiche, die wir angesprochen haben. Und ich danke dir sehr für deine Offenheit, für deine ganzen Beispiele, für deine guten Erklärungen und hoffe natürlich, dass es euch, denen, die zuhören, auch hilft im besten Fall. Kann man bei dir gerade noch Paarberatungen buchen?
Ja, also online und vor Ort. im Moment geht das gerade noch. Ja, am besten auf meiner Website einfach gucken und dann, ich habe Calendly, das ist so ein Tool, Online-Kalender und da stehen freie Termine drin und da kann man einfach gucken, wann ist der nächste freie Termin.
Okay.
Und sich da einloggen. Und da sieht man ja dann, wo frei ist und wie lange das dauert.
Ja. Das heißt, alle, die jetzt sagen, ich muss jetzt mal eine Beratung machen, auch Einzelpersonen oder die
natürlich, ohne. Natürlich, ja.
Genau. Können sich gerne noch bei dir melden. Ich verlinke das dann auch in der Podcast-Beschreibung, dass sich alle gut finden können. Und danke dir sehr, dass du hier warst. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann wieder eine Folge. Wir haben ja immer so viele Fragen und Themen.
Das stimmt. Ja.
Genau.
Ja, danke dir auch für die Einladung, für die Fragen.
Sehr gerne.
Für den Austausch. Und finde ich auch sehr, sehr bereichernd und schön.
Ja, vielen Dank. Ja, dann noch einen schönen Tag für euch, die zuhören. Da ist die Kamera. Wir haben uns die ganze Zeit so angeschaut, aber es ist im Gespräch auch schön,
sich dafür sind ja Podcasts eigentlich auch gemacht.
Genau. Ja, es geht weniger um dieses Bild darzustellen. Mhm. Genau. So, das war jetzt der Abschluss, aber wirklich. Bis bald.
Tschüss.